Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jonas, herzlich willkommen hier beim Podcast von Digitalis MV. Jonas, du bist, wenn ich das mal so sagen darf, für mich immer ein Protagonist der ersten Stunde. Wir haben ja ungefähr in 2018 angefangen, die Marke zu entwickeln, die Innovationszentren vor Ort zu entwickeln, die Community zu bilden. Und du warst Protagonist der ersten Stunde, wenn man das mal so sagen kann. Woran erinnerst du dich, wenn du in das Jahr 2019 blickst?
Also hallo erstmal, schön, dass ich hier sein darf. Ist für mich auch eine große Ehre. Oh Gott, 2018, 2019, das ist schon lange her. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal gemeinsam in Stettin waren. Ich weiß aber nicht, ob das 18 oder 19 war. Das war für mich so die erste Delegationsreise und die war so cool, die war so beeindruckend und hat auch ultra Spaß gemacht, auch alle anderen Akteure so kennenzulernen. Und es war sehr motivierend, diesen neuen Geist hier im Bundesland quasi einzuhauchen.
Das stimmt. Wir haben uns mit Startups aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Startups aus Polen oder Stettin haben wir so einen Workshop zusammen gemacht. Das war tatsächlich sehr spannend. Und da kommen wir auch schon zu dem Thema. Du giltst ja auch bei der Startup-Szene als einer der Vertreter. Wie wird man ein Startup, Jonas?
Coole Frage. Wie wird man ein Startup, indem man eine verrückte Idee hat und mutig oder verrückt genug ist, die zu starten und einfach anfängt, Gas gibt, weitermacht? Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach Lust hat und drauf brennt, seine Idee, seine Lösung umzusetzen und die Welt zu verbessern. Ne? Und dann kommt von außen irgendwann die Bezeichnung Startup, jedenfalls bei den meisten. Und ich glaube, für einen selber fühlt sich das nicht so an, weil man will ja nur sein Produkt bauen oder seine Lösung bauen. So ging es uns jedenfalls.
Der Weg begann ein bisschen früher, studiert an der Universität Rostock, erinnere ich mich.
Ja.
Hast auch dort promoviert, nebenbei ganz viel ehrenamtlich aufs Gleis gesetzt. Erzähl gern drüber.
Ja, ich habe das schon immer gemacht, dass ich nebenbei, ne, also immer ganz viel Ehrenamt, ganz irgendwo mich engagiert habe, schon in der Schule, habe ich, mit 14 oder 15 angefangen, ehrenamtlich das Netzwerk der Schule zu verwalten. Das waren so 100 Rechner. Und dann ist mein Lebenslauf eigentlich relativ langweilig. Also schon Informatik-Leistungskurs, dann irgendwie im Ehrenamt, dann Informatik studiert, dann promoviert. Und habe aber immer auch geguckt, irgendwie, was kann ich nebenbei aufbauen, wie kann ich Communities unterstützen. Wir haben auch irgendwann unsere eigene Community quasi aufgebaut, unser eigenes Event, um Tech-Interessierte oder Software-Entwickler in Mecklenburg-Vorpommern zusammenzubringen und dann auch gegründet. Es überschneidet sich vieles. Also ich glaube, 2016 haben wir dann wirklich die GmbH gegründet. Angefangen haben wir schon ein Jahr vorher. Und ungefähr zeitgleich oder ein Jahr später haben wir auch angefangen, so ein Event aufzubauen, wo wir gesagt haben, wir wollen mal alle aus dem Land zusammenbringen, die sich irgendwie mit Softwareentwicklung rumtummeln.
Dennoch, ich glaube, nicht jeder Schüler kommt auf die Idee, 130 Rechner miteinander zu verkuppeln. Wie kommst du dazu? Also wie kamst du dazu? Was hat dich da bewegt, beflügelt?
Das fing eigentlich ganz lustig an. Das war damals noch, ich glaube, Windows XP. Da gab es ein Kommando, was man ausführen konnte, auch mit ohne Administratorenrechte. Und wie alt waren wir da? 13, 14. Und Mitschüler und ich haben rausgefunden, wie wir damit an jeden Rechner in dem Netzwerk eine Nachricht schicken können. Und das haben wir einfach angefangen, haben wir ausprobiert und dann an alle so eine Nachricht geschickt und auch irgendwann an alle gleichzeitig. Und ja, dann kamen irgendwann die Administratoren auf uns zu. Das waren auch Schüler, aber ich glaube, die waren dann 13., 12. Klasse oder so. Und da stand natürlich auch der Ursprung von dem Computer, wo diese Nachricht herkam. An dem saßen wir ja gerade. Da hatten wir nicht so drüber nachgedacht, aber wir hatten halt viel Spaß beim Rumprobieren. Und dann haben die gesagt, so ihr beiden, ihr kommt jetzt mal mit. Und dann dachten wir, oh, jetzt gibt's richtig Ärger. Und die fanden das aber eigentlich cool. Und die haben uns dann gefragt, ob wir uns nicht vorstellen können, das ein bisschen mehr auszuweiten und nicht nur Nachrichten an die Rechner zu schicken, sondern auch die zu verwalten. Und ja, so kam das, dass ich habe teilweise in der Schule geschlafen in den Sommerferien, um alle Rechner vorzubereiten. Und das hat einfach ganz viel Spaß gemacht. Und ich habe, ohne jedem Lehrer nachzutreten, aber in der Zeit einfach so viel mehr gelernt als in dem Informatikunterricht, der auch gut war. Aber das hat einfach so viel Spaß gemacht. Ja.
Um auch so ein bisschen die Werbetrommel für die Universität Rostock zu rühren. Das ist ja ein ganz toller Informatik-Lehrstuhl. Was hat dich da am meisten begeistert?
Sind ganz viele Sachen, die ich eigentlich cool fand. Ich glaube, das, was am besten funktioniert hat, ist, dass man vor allem nachher in den höheren Semestern sehr direkten Zugang und Umgang mit den Hochschullehrern, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern hat. Man geht nicht so in so einer, ich sag mal, anonymen Masse unter, sondern man hat sehr direkten Kontakt, man tauscht sich mit denen aus, man kann sich nachher im Endeffekt, so war das zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob es wirklich noch genau so ist, ich glaube aber schon, man kann sich nachher auch dann aussuchen, bei wem möchte ich eigentlich meine Abschlussarbeit schreiben. Wir betreuen auch manchmal jetzt mit der Firma Studierende aus anderen Fachrichtungen, anderen Fakultäten, da ist das meist anders, ne? Da wird das so zugelost und in der Informatik ist es eigentlich so ein kleiner Haufen, dass man sich gucken kann, aussuchen kann, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten, also beiderseitig, ne? Dass beide Parteien sagen, wir haben Lust auf eine Abschlussarbeit und wenn dann Motivation hoch ist, dann wird das Ergebnis auch gut sein und dann kann man auch viel lernen.
Wir springen jetzt ein bisschen weiter in der Zeit. Was machst du heute? Du bist Unternehmer. Du bist auch ein Startup, so kann man das sagen.
Ja, das würde ich noch so sagen, ja.
Worum kümmerst du dich?
Was mache ich heute? Also wir haben mittlerweile nicht nur eine Firma, wir haben zwei Firmen. Eine davon ist auch noch ganz klassisch Startup. Wir haben quasi ein Startup im Startup gegründet. Aber das erste Startup ist in dem Sinne eigentlich kein Startup mehr. Es hat ein profitables Geschäftsfeld, es trägt sich, es ist skalierbar, es ist älter als 5 Jahre. Das würde ich mal so ein bisschen ausklammern. Aber was machen wir da? Wir helfen anderen, Software zu entwickeln. Und unter anderem bieten wir anderen Unterstützung an, einfach mit dieser ganzen KI-Welt quasi zurechtzukommen, rauszufinden, wie kann ich meine Mitarbeiter befähigen, wie kann ich die nicht nur effizienter machen, sondern auch ein bisschen Spaß dabei bringen, diese ganzen KI-Werkzeuge auszuprobieren, sich weiterzuentwickeln und dann aber auch zu gucken, wie kann ich bestimmte Abläufe mit KI-Tools vereinfachen, automatisieren, so dass der Mitarbeiter immer noch die Entscheidung trifft, aber dass ganz viele Vorarbeit eine KI übernehmen kann oder unterstützen kann.
Wir bleiben noch mal kurz bei dem Unternehmen, weil KI-Tools und jeder redet heutzutage davon. Welche KI-Tools sind das, wo ihr heute schon helfen könnt, die beim Unternehmen an den Mann zu bringen?
Also hauptsächlich ist natürlich, wenn ich von KI jetzt rede, ist es fast immer diese GPT-Familie, ne? Also das sind ChatGPT, Gemini, Copilot, die KI-Tools, die wir so in unserem täglichen Gebrauch oder viele mittlerweile auch anwenden, indem wir quasi mit Sprache interagieren. Es gibt aber auch ganz viele andere KI-Tools. Also ich glaube, der CEO von Amazon hat, ich glaube, letzte Woche ein Rundschreiben an alle Mitarbeiter geschickt. Und ich glaube, es sind über 100.000, wo er berichtet hat, dass sie schon über 1.000 KI-Anwendungen einsetzen in jedem Bereich. Und ich glaube, das ist nicht die Zukunft, das ist schon die Gegenwart. Das wird jeden hier bei uns treffen, dass wir Anwendungen nutzen, wo KI drinsteckt. Man wird irgendwann nicht mehr drum herum kommen. Wir haben zum Glück ja auch einen AI-Act, der vorschreibt, dass das gekennzeichnet ist, dass was Gutes, was sehr Gutes, was die EU da gemacht hat. Und wir unterstützen einfach herauszufinden, wie kannst du damit umgehen, wie kannst du deine Arbeit einfacher machen, ne? Aber auch ein bisschen auch Bedenken abzubauen. Hey, dein Arbeitsplatz wird dadurch nicht ersetzt. Du bist ja da, um Entscheidungen zu treffen und nicht da, um einfach Texte zu kürzen oder zusammenzufassen, sondern Entscheidungen auf Grundlage von Daten und Texten zu treffen.
Was sind die größten Bedenken der Unternehmen, wenn du mit auf sie triffst?
Das allergrößte ist meistens Datenschutz. Das ist zum Glück im AI-Act von der Europäischen Union gut geregelt, weil die einfach sagen, wir haben schon eine Datenschutzregelung, die greift auch hier für KI-Gesetze oder für KI-Anwendungen. Das lässt sich meist relativ einfach lösen, indem man entweder sagt, man greift auf KI-Tools innerhalb der eigenen bisherigen Anwendung zu. Also wer zum Beispiel auf Microsoft-Produkte setzt, hat meistens irgendwie schon mal einen Vertrag irgendwie gehabt oder eine AGB bestätigt, dass er in diesem Ökosystem unterwegs sein möchte. Und dann kann er auch Copilot relativ bedenkenlos anwenden. Bei ChatGPT sieht das anders aus. Das ist auch Teil unserer Trainings und Weiterbildung, zu gucken, ChatGPT hilft dir, aber ich würde da niemals personenbezogene Daten holen, das würde ich einfach nicht machen, also nicht im Firmenkontext, weil ich nicht weiß, was damit passiert. Und da gibt es auch unterschiedliche Tools. Ne? Das sind nur die beiden großen und wir helfen einfach, die richtige Entscheidung zu treffen.
Mit dem AI-Act wird ja viel diskutiert, was ja so Positives bringt, was aber auch negativ dort dargestellt wird. Für euch als Unternehmen, was genau sich darin tummelt, das beschreibst du als positiv. Was ist der größte Mehrwert des Acts?
Dass er Regeln aufstellt und dass die von Anfang an klar sind. Er ist natürlich an manchen Stellen auch relativ schwammig gehalten, was aber auch nicht verkehrt ist, weil sie ja auch nicht zu stark regulieren wollten. Sie wollten ja schon auch in die Zukunft das so bauen, dass es ein Grundgerüst oder Leitplanken gibt. Was ich extrem gut finde, ist diese Kennzeichnungspflicht und die unterschiedlichen Klassen. Also ich habe das ja jetzt sehr stark verallgemeinert. Ne? Es gibt natürlich Sektoren oder Bereiche, Gesundheitswesen. Da würde ich jetzt auch einen Copilot auf keinen Fall empfehlen, eine Patientenakte hochzuladen, sondern das nur in Tools machen, die dafür zugelassen sind. Das ist auch Teil unserer Weiterbildung, da zu schulen und ein Gefühl zu entwickeln oder auch wirklich einfach mal sich eine Struktur zu bauen, zu entscheiden, welche KI-Tools kann ich anwenden und welche kann ich nicht anwenden und dann die Mitarbeiter mitzunehmen.
Jonas, wenn ich zuhöre, das ist eine Metapher wie beim Pedelec. Ja, sozusagen keiner setzt sich auf das Fahrrad und fährt sofort los. Es ist immer hilfreich, sich damit erstmal auseinanderzusetzen, die ersten Schritte oder die ersten Fahrversuche zu machen, um sich da ganz langsam an die Geschwindigkeiten heranzutasten. So ungefähr mit KI müsste eigentlich jedes Unternehmen, was sich damit beschäftigt, kann ich mir vorstellen, muss man sich ja auch damit auseinandersetzen, welche Kurse, welche Kompetenzen, was braucht man davon? Seid ihr so ein bisschen Transformator?
Ja, lustigerweise gibt es dafür auch eine Gesetzesgrundlage. Also wer seinen Mitarbeitern KI-Tools in die Hand gibt, der muss eigentlich auch so eine regelmäßige KI-Schulung durchführen. Ich weiß nicht, ob das die meisten schon auf dem Schirm haben. Das ist noch nicht so lange in Kraft getreten, das Gesetz. Wir sehen uns jetzt auch nicht als diejenigen, die für diese Umsetzung des Gesetzes stehen, sondern wir machen das eigentlich aus dem Alleininteresse heraus. Wir glauben einfach daran, dass jeder Mitarbeiter jetzt sich damit beschäftigen muss. Wir haben so ein bisschen den Excel-Moment. Meine Mutter hat vor 15 Jahren gesagt, sie braucht kein Excel, sie kann das noch per Hand machen. Und dann hat die Arbeitgeber aber irgendwann gesagt, naja, aber die ganzen Reports jetzt, die werden, also 5 Jahre später, die müssen jetzt in Excel gemacht werden. Und dann hat sie das immer noch per Hand gemacht. Und dann vor 5 Jahre weiter haben sie gesagt, wir akzeptieren keine handgeschriebenen Reports mehr einmal im Jahr. Ja, und dreimal darfst du jetzt raten, wen dann meine Mutter angerufen hat und gefragt hat, oh, kannst du mir mal bitte Excel erklären?
Ich komme nicht drauf, Jonas.
Ich habe das natürlich auch gerne gemacht und sie kann das jetzt auch alleine machen. Also lieber Mama, wenn du zuhörst, das machst du gut. Und in diesem Moment haben wir jetzt mit diesen KI-Tools. Wer sich jetzt nicht damit beschäftigt, der verpasst einfach in den nächsten 5 Jahren, wie die Welt dann sein wird. Das wird eigentlich völlig normal sein, dass überall KI drinsteckt und wir lernen müssen, damit umzugehen und die zu steuern, um dann Entscheidungen zu treffen.
Ich nehme mal die Metapher auf. Deine Mutter ist ja das technisches Role Model. Ja, es geht ja ganz vielen so und eine Hommage tatsächlich an alle Mütter an der Stelle. Logischerweise, wir schauen uns hier schmunzelnd an. Welche Kompetenzen braucht denn heute ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, um sich mit dem Thema KI auseinandersetzen zu können?
Starke Frage. Das fragen wir uns auch oft, weil wir kommen immer nur auf eine Antwort. Es braucht eigentlich die Offenheit und Neugier, damit umgehen zu wollen. Das klingt jetzt ein bisschen zu weich, aber im Endeffekt ist es so, dass wir immer wieder Tools in der digitalen Welt bekommen, die dann da sind. Zum Beispiel in meiner Schulzeit hieß es noch, du wirst niemals immer einen Taschenrechner in der Hand haben. Den habe ich aber jetzt. Ich habe immer meinen Taschenrechner mit dabei. Ich kann Integrale hoch und runter rechnen, wie ich will, oder einfach Addition, Multiplikation. Und diese KI-Tools, die sind da, die gehen nicht weg, die kriegen wir jetzt auch nicht weg. Das ist auch gut, weil sie auch einen Vorteil haben. Sie haben auch Gefahren, sie haben auch Limits. Deswegen glaube ich eher, man braucht eine Aufgeschlossenheit und man muss Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Es gibt ja auch diesen Begriff der Digital Natives, der ist ja wissenschaftlich widerlegt. Alter hat keinen Einfluss darauf, ob ich mit digitalen Tools gut klarkomme oder nicht. Deswegen ist es eigentlich egal, wie alt man ist. Man müsste nur sollte nur die Offenheit haben, sich mit digitalen Tools zu beschäftigen. Und dann hängt es natürlich auch am Tool. Es gibt auch Tools, die sind nicht gut gemacht. Davon gibt es immer weniger. Die meisten sind schon so gemacht, dass wir als Anwender das meistens einfach haben.
Da wäre das Lob an die Mutter drin, Jonas. Das habe ich ganz deutlich vernommen. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Ihr habt noch ein anderes Unternehmen, da geht es ja um den Bereich KI in der Gesundheitswirtschaft, wenn man das mal so allgemein thematisch einsortieren möchte. Erzähle gerne drüber. Was treibt ihr da?
Das ist ganz ursprünglich mal ohne KI entstanden, einfach indem eine Intensivstation mal auf uns zukam und gesagt hat, hey, wir haben hier eine relativ hohe Fluktuation, wir erklären immer wieder die gleichen Sachen, könnt ihr nicht uns eine App bauen, damit wir die gleichen Sachen nicht immer wieder erzählen? Das ist schon ein bisschen her, das war vor Covid. Und dann hatten wir ein sehr, sehr cooles Setting, sehr coolen Professor, der gesagt hat, hier, jetzt fangt mal an, macht das mal. Und wir haben uns dann 6 Monate lang alle 2 Wochen auf der Intensivstation getroffen und einfach immer wieder unseren Fortschritt den Pflegekräften in die Hand gegeben, dann immer auch wieder den Schmerz erfahren, wenn sie sagen, das ist aber nicht gut und das müsste besser sein. Und das war aber ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ganz viele Gänsehautmomente hatten wir auf so einer Intensivstation, weil die einfach, das ist eine ganz tolle Station. Also die gehen auch ganz toll miteinander um und es sind ja auch manchmal schwierige Themen dahinter. Und dann konnten wir quasi den Care-Kompass entwickeln, der Pflegekräften einfach dabei hilft, sehr schnell zu verstehen, wie funktioniert diese Station. Und das ist ein extremer Vorteil in der Einarbeitung von Pflegekräften. Es gibt heutzutage viele ausländische Pflegekräfte, Azubis, Vertretungen, Honorarkräfte oder auch Springerpools. Das heißt, Pflegekräfte können sich, ich sag mal, per Tag oder pro Tag entscheiden, auf welcher Station möchte ich jetzt starten. Ganz so einfach ist es nicht. Aber wir haben denen eine Lösung gebaut, dass sie super schnell verstehen können, wie funktioniert diese Station. Und um jetzt den Bogen zu spannen zu KI, für viele Pflegekräfte ist es eine große Herausforderung, diese Leitlinien, es gibt so sehr viele Leitlinien, wie Pflege zu funktionieren hat oder wie sie sollte, die zu verstehen. Das sind, die heißen S3-Leitlinien und S2K-Leitlinien. Das sind hunderte von Leitlinien mit jeweils hunderten von PDF-Seiten. Keine Pflegekraft, kein Mensch kann das alles auswendig. Und wir entwickeln zusammen mit Pflegekräften dort eine Lösung, dass eine KI das kennt, Antworten geben kann und auch gucken kann, wie ist das bei dir im Haus, wie matcht das mit den Leitlinien, was musst du beachten. Und das ist einfach ein riesen Pain für Pflegekräfte, den wir an der Stelle mit KI lösen wollen.
Wenn ich an die vielen, vielen Hausmitteilungen denke und das Haus ist alleine, da könnte man das sicherlich auch eine Vereinfachung schaffen, oder? Zu sagen, ich bin jetzt hier Anfänger, ich habe das Wissen ja nicht. Und sagen, was all die Jahre ja andere Bedienstete schon mit sich kontinuierlich erlernen konnten oder aufnehmen konnten. So, du fängst jetzt hier an und sagst so, was muss ich jetzt wissen? Ja. Wo ist jetzt die Wissensdatenbank? Das könnte doch auch ein spannende Lösung sein, oder?
Auf jeden Fall, weil das ist im Prinzip die Herausforderung ist ja die gleiche. Ne? Ich bin irgendwo neu, wir waren alle schon mal irgendwie neu. Dann ist die Hemmschwelle erstmal da, jemanden zu fragen. Übrigens, das wollen wir nicht ersetzen. Wir finden das gut. Also Menschen brauchen Menschen, sowohl in der Pflege als auch in der Einarbeitung. Das wollen wir nicht ersetzen, aber wir wollen das ein bisschen vereinfachen, dass man sich ein bisschen vorbereiten kann. Und das können Systeme oder vor allem jetzt auch diese Large Language Models, das können die deutlich schneller und besser als Menschen. Die haben auch Grenzen, sie machen auch Fehler. Das ist auch wichtig, dass man das versteht. Aber sie können auch in Zukunft besser auch einschätzen, in welchem Status befindest du dich gerade? Welche der neuen Informationen sind für dich jetzt gerade vielleicht wichtig? Du bist jetzt irgendwie schon 2 Monate da und eine KI, zum Beispiel ein Agent, begleitet dich in der Einarbeitung, in der Phase des Neuseins und sagt dir, pass mal auf, heute solltest du dir auch das und das nochmal anschauen oder wenn du folgenden Prozess machen möchtest, dann beachte dies und dies und dies.
Wenn also du kommst dort hin und stellst dein tolles Produkt vor, kommen denn solche Diskussionen, werde ich jetzt wegrationalisiert oder ist der erste Gedanke, oh, was für eine Erleichterung?
In der Pflege fragt niemand, ob er wegrationalisiert wird, weil die Arbeit am Patienten und am Bett einfach auch für sehr lange Zeit noch von Menschen gemacht wird, was auch gut ist. Also ich sage, Menschen brauchen Menschen. Die anderen Themen, ne? Also ich glaube, die Zahl schwankt, 30-40% der Arbeit in der Pflegekraft sind Bürokratie. Also ich muss irgendwas ausfüllen. Und an den Teil wollen wir ran. Alles das, wo es um Dokumente geht. Wir wollen nicht an den Patienten Daten ran, sondern eher an den, das ist ein bisschen kleinerer Teil, aber der, ich sag mal, langweiligste Teil. Ne? Also niemand hat Lust, sich durch hunderte Seiten von Leitlinien durchzuackern. Also da fragt keiner, werde ich jetzt wegrationalisiert. Wir machen diese Trainings ja aber auch mit anderen Sektoren oder anderen Geschäftsbereichen, da kommt die Frage als allererstes. Nicht jeder traut sie zu stellen, aber mein Gefühl ist, dass locker 50% der Menschen diese Frage stellen. Und das kann man aber also statt heute sehr schnell verneinen, weil wir haben ja Menschen eingestellt, um Entscheidungen zu treffen und nicht um Texte durchzulesen und die zusammenzufassen.
Dann würde ich ein Fazit ziehen, immer wenn es ums wissensbasierte Entscheidungen geht, wo viel Wissen erforderlich ist, dann KI zu haben, um möglichst schnell treffsichere und gute Entscheidungen zu treffen, kann das eine unheimlich hilfreiche Möglichkeit sein, ja?
Ja, und was häufig in der Debatte vergessen wird mit den ganzen KI-Tools, das eine ist das Wissen, wo es irgendwo aufgeschrieben ist. Auch bei den Leitlinien, das sind wissenschaftliche Beiträge, die teilweise über einen Zeitraum von 10 Jahren wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenfassen. Das ist geschrieben von Wissenschaftlern. Was aber viel wichtiger auch in der täglichen Arbeit ist, Erfahrungswissen. Eine Pflegekraft mit 10 Jahren Erfahrung hat einfach mehr Wissen, als in irgendeiner Leitlinie drinsteht, auch wenn die wichtig und gut ist. Aber so eine Pflegekraft hat einfach in den 10 Jahren so viel erlebt, die weiß einfach noch ein paar Sachen mehr. Und das geht auch nicht so einfach weg.
Wie kriegt man, vielleicht auch eine spannende Frage, wie kriegt man dieses praktische Wissen, diese Lebenserfahrung, merken wir auch, man hat Prozesse, dann hat man Lernkurven. Kann man da KI nicht auch wunderbar einsetzen, um das Erfahrungswissen gut zusammenzufassen und nützlich oder zugänglich zu machen für alle die, die danach kommen?
Ja, jetzt wird es ein bisschen philosophisch und wir gucken ein bisschen in die Zukunft. Das Technikerherz in mir schreit sofort ja, auf jeden Fall. Also es gab ja vor kurzem, wie hieß der denn? Der AI-Pin, Humane Pin, das ist so ein kleines Ding, das konnte man sich so in die Jacke stecken, da war eine Kamera und ein Mikrofon drin, das hat einfach alles aufgenommen, was man so erlebt hat. Ist grandios gescheitert, wurde von OpenAI gekauft, wahrscheinlich machen sie ein eigenes Produkt in ein paar Jahren draus. Das könnte quasi die ganze Zeit alles aufnehmen und die Erfahrungen, die ich so erlebe, auch mit aufnehmen und daraus lernen. Als Techniker sage ich, wow, was für eine coole Lösung, hätte ich gerne. Das andere Herz in mir fragt, will ich das denn und brauche ich das jetzt schon? Wahrscheinlich geht die Zukunft irgendwann mal dorthin. Wir haben vielleicht irgendwann eine Brille auf mit einer Kamera und einem Mikrofon, das nimmt das alles auf. Aber gerade die Erfahrungen machen das Leben ja so lebenswert. Also will ich denn das irgendwann später durch eine KI oder einen Roboter ersetzt haben? Stand heute sage ich, nö, das sind ja meine Erfahrungen, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Und die möchte ich gerne auch weiterhin machen. Vielleicht wird es irgendwann einen coolen Mix geben daraus. Aber das ist jetzt ein bisschen philosophisch, ist jetzt nichts, wo ich glaube, dass wir unmittelbar eine technische Lösung haben werden.
Jonas, du bist gebürtiger Mecklenburger. Du kommst aus Rostock.
Ja, genau.
Mecklenburg-Vorpommern, Zukunftsland? Fragezeichen für dich?
Auf jeden Fall. Wir haben das ja in der Hand, das mitzugestalten, wir alle, ne? Und unser Bundesland hat ganz viele Stärken. Wir haben auch ganz viele Schwächen, wie alle Bundesländer. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Und was ich jetzt die letzten fast 10 Jahre erlebt habe, ist, dass wir einen riesigen Vorteil allen anderen gegenüber haben. Und das sind die ganz kurzen Wege. Das klingt jetzt immer so ein bisschen abgedroschen, aber wenn man sich mal anschaut, wo war ich 2018? Ich habe irgendwie was gegründet, ich hatte keine Ahnung von Gründen, ich war wirklich nur ein Informatiker und ihr habt uns mitgenommen, ihr habt uns integriert, habt uns immer wieder gefördert und ja auch immer nah am Minister, ne? Und das ist etwas, was ich glaube, was in vielen Bundesländern so nicht existiert und das heißt, ihr hört ja auch zu, ihr gebt uns den Raum, das mitzugestalten und seid auch flexibel darin, zu gucken, wo wollen wir hin, wie können wir das Land besser machen. Und das ist, glaube ich, diese Mentalität, das zeichnet uns aus, warum wir ein Zukunftsland sein werden. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass nicht nur wir das so in der digitalen Sphäre haben, sondern dass das in allen anderen Bereichen auch ausstrahlt, dass wir manchmal auch schneller und pragmatische Entscheidungen treffen. Vielleicht kommen wir da ja mal in Zukunft hin.
Und du bist ein Teil davon. Jonas, schönen Dank, dass du hier gewesen bist beim Podcast von Digitales MV. Herzlichen Dank.
Ganz lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass ihr beim Podcast des digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.